SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin. Heute mit Katharina Fortenbacher-Jahn. Was macht Corona mit den Unis und mit den Studierenden? Das ist unser Thema heute.
Es ist die Zeit deines Lebens und das wird so cool, das Studium und pipapo. Und dann hockst du da in deinem Zimmer alleine vor dem Laptop wirklich mindestens 10 Stunden pro Tag und du bist so, ja okay, das ist jetzt die Zeit meines Lebens. Nice.
Kommt das zurück? Was erwartet die Studierenden jetzt, wo es wieder losgeht? Und was bleibt aus den Corona-Semestern?
Ich denke, wenn man das durchsteht, dann sollte das gewertschätzt werden. Auch diese Eigenmotivation. Deshalb hoffe ich, dass wir daraus Vorteile fürs spätere Berufsleben ziehen.
Dass jetzt sofort wieder der Praktika-Turbo eingelegt wird, dass wieder die Tore, die Werkstore aufgemacht werden, damit diese jungen Menschen auch die Chance bekommen, mal zu sehen, was sie eigentlich erwartet, wenn das Studium fertig ist.
Jetzt starten viele Vorlesungen wieder und damit auch das echte Unileben. Kommen Sie doch mit nach Freiburg. Hier habe ich das in diesen sonnigen Herbsttagen gerade ganz deutlich gespürt, dieses besondere Gefühl des Aufbruchs, das diesmal vielleicht noch ein Stück magischer ist als früher. Überall ziehen Trauben von jungen Menschen durch die Straßen, schwatzen, lachen. Die Bänke vor der Mensa sind wieder voll. Und die Vorfreude groß.
Also ich finde es super schön.
Absolut. Ich bin total froh, dass wir jetzt wieder in Präsenz haben. Ja.
Sehr, sehr aufregend, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch natürlich super, super schön dann. Ja. Deshalb schaue ich so glücklich aus.
Und man erkennt es auch immer, wenn da so eine kleine Gruppe verlorener Erstis ist, freut man sich einfach schon, weil ich weiß noch, wie es bei mir war.
Gestern haben wir schon eine kleine Campusführung gemacht, ihnen die Mensa gezeigt, wo wichtige Vorlesungen und Praktika stattfinden werden.
Auf jeden Fall ist ein sehr schönes, gutes Gefühl. Man fühlt wieder das Leben und man denkt jetzt nicht weiter.
Ein großer Unterschied ist schon, was sehr Spaß macht, sind so die Kleinigkeiten, dass man jetzt einfach mal wieder zusammen Kaffee trinken kann oder gemeinsam Mittagessen.
Mehr Motivation, wenn man die Leute drumherum hat.
Auf jeden Fall auch richtig cool, dass die erste Woche so in Präsenz mit allen stattfindet, dass man sie auch alle mal trifft, bevor sie nur noch so Namen auf Bildschirmen sind.
Nur noch Namen auf Bildschirmen, davon haben viele Studierende genug. Aber wie viel in Präsenz stattfindet, unterscheidet sich von Fach zu Fach. Je nach Dozent oder Dozentin und Universität. Die in Heidelberg will, wie viele, so viel es geht, möglich machen. Und dort hat sich mein Kollege Wolfgang Brauer mit Lehrenden unterhalten. Die sind genauso erleichtert, dass wieder mehr persönliche Begegnungen möglich sind.
Was muss ich Ihnen zeigen? Impfzertifikat?
Ja, das ist okay.
Reicht das so?
Das ist okay.
Eingang zum Lesesaal der Universitätsbibliothek in Heidelberg. Jeder Studi, der rein will, wird nach der 3G-Regel kontrolliert, erklärt Martin Nissen. Er leitet in der UB die Abteilung Informationsdienste und Lesesäle.
Die Abstandspflicht ist ja in eine Abstandsempfehlung umgewandelt worden, sodass wir im Lesesaal wieder die rund 1000 Arbeitsplätze anbieten können.
Die Nachfrage nach Bibliotheksarbeitsplätzen und Präsenzveranstaltungen an den Unis ist riesengroß und auch nötig, meint der UB-Referent. Denn sonst droht,
dass dieser Erlebnischarakter, dieser Eventcharakter, den Universität auch ein Stück weit ausmacht, dass der sonst verloren geht.
Und natürlich auch der persönliche wissenschaftliche Austausch. Darauf weist Katja Patzel-Matern hin. Sie ist Dekanin an der Philosophischen Fakultät in Heidelberg.
Eine Uni lebt zu großen Teilen auch von einem direkten Austausch von Lehrenden und Lernenden. Und ganz wichtig, die Begeisterung für das eigene Fach kann man in der Präsenz sehr viel besser vermitteln, als sich das digital vermitteln lässt. Und ich glaube auch, dass die kontroverse und fruchtbare wissenschaftliche Auseinandersetzung auch immer ein direktes Gegenüber braucht.
Damit aber an den Unis wieder Präsenzveranstaltungen stattfinden können, müssen Regeln eingehalten und überprüft werden. Dies erklärt Bernhard Eitel, Direktor der Universität Heidelberg.
Also wir machen Stichproben nach Räumen. Die Veranstaltungen gehen in eine große Tombola. Dort werden jeden Tag 3% der Lehrveranstaltungen gezogen und dort werden alle 100% überprüft.
So ist wieder Lehrbetrieb möglich, der in den vergangenen 1,5 Jahren stark eingeschränkt war. Beispiel Medizin. In den Unikliniken ist der Kontakt mit den Patienten gerade in den höheren Semestern unerlässlich. Der war aber wegen Corona nicht möglich. Sabine Herperz ist als Studiendekanin für die medizinische Ausbildung in Heidelberg zuständig.
Wir haben 75% unserer Lehre in der Vorklinik innerhalb weniger Wochen auf digitale Formate umgestellt und innerhalb des klinischen Bereiches sogar 90%, weil wir natürlich in der Medizin auch auf die Patientensicherheit achten müssten und deswegen überhaupt gar keine Kontakte mehr zwischen Studierenden und Patienten stattfinden konnten.
In den den vergangenen 18 Monaten waren die Lehrkräfte stark gefordert. Beinahe über Nacht musste auf Online-Lehre umgestellt werden, Aufnahmestudios wurden aus dem Boden gestampft und gerade die jüngeren Dozenten zeigten viel Kreativität.
Wir haben virtuelle Patienten entwickelt, wir haben im klinischen Bereich auch Videos in OP-Sälen gedreht und einige Formate auch so gut angekommen sind, dass die uns in Zukunft in unserer Lehre begleiten werden.
Und so hätten die Hochschulen ihre Probleme in den vergangenen 3 Semestern meist selbst gelöst, ohne große Hilfe der Politik, meint Bernhard Eitel, Direktor der Uni Heidelberg.
Ich will nicht sagen, dass wir per se benachteiligt sind oder waren, aber ich habe das auch vielfach kritisch angemerkt. Ich halte es für geradezu skandalös, dass man 1,5 Jahre die Universitäten praktisch überhaupt nicht auf dem Radar hatte und auch nicht unsere Bedürfnisse. Unsere meine ich jetzt die der Studierenden und Lehrenden.
Das käme auch im Wahlergebnis der Bundestagswahl zum Ausdruck, meint der Unirektor.
Überraschenderweise haben ja die Jungen, die Erstwähler, anders gewählt, als viele erwartet haben. Und auch da sehe ich ein Signal an die Politik. 3 Millionen Studierende darf man und kann man nicht ignorieren. In einer wichtigen Lebensphase der jungen Menschen, nämlich unabhängig zu werden, ihr eigenes Leben aufbauen zu wollen, dass man das alles ignoriert hat und dann Kleinstgruppen ins Visier genommen hat, wie Tattoo-Geschäfte. Nichts gegen Tattoos, aber das grenzt an politische Ignoranz.
Denn in lebendigen, arbeitsfähigen Universitäten mit wissenschaftlich weltweitem Austausch liege die Zukunft unseres Landes. Das sei durch Corona in den Hintergrund gedrängt worden, meint der Heidelberger Unirektor.
Die Universitäten, vor allen Dingen die Forschungsuniversitäten, müssen wieder in den Fokus der Politik. Alle gesellschaftlichen Akteure müssen verstehen, dass die Zukunft der Gesellschaft, die Zukunft auch in der Adaption an die großen Probleme unserer Zeit, Altern, Klima, Umwelt, Ökonomie, kosmopolitisches Denken, dass hier die Universitäten eine große Rolle spielen. Deshalb, wir haben gelitten in Corona, aber jetzt muss der Blick nach vorne gehen.
Nach vorne schauen, das wollen auch die Studierenden. Doch viele nehmen aus der Corona-Zeit auch einige Last mit, fachlich, finanziell und seelisch. Wie schwierig es manchmal war, auch davon haben mir Studierende vor der Mensa in Freiburg erzählt.
Vorlesung, meine wichtigsten Module nicht in Präsenz zu haben, anstrengend.
Dass man morgens aufgestanden ist und sein Zimmer nicht verlassen hat, sondern immer nur gewechselt hat zwischen Bett und Schreibtisch. Und dann hat man sich halt gefühlt wie irgendwie so ein Hamster in einem Hamsterrad.
Die Universitäten, die machen ganz zuletzt auf.
Ich glaube, jeder hat so sein Bestes gegeben, auch die Uni. Also dafür, dass es so eine schlimme Pandemie war / ist, hat sie das ganz gut gemeistert. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, wir wurden im Stich gelassen, aber es hat sich schon manchmal so angefühlt.
Es war natürlich für jeden schwierig. Man war einfach alleine da. Alles online. Deswegen musste ich leider ein Semester mein Studium verlängern lassen. Dazu diese psychische Überlastungen, ja, und auch diese finanziellen Probleme.
Noch so ein Semester so weiter studieren, wie ich es letztes Semester gemacht habe, möchte ich nicht. Dann würde ich abbrechen.
Also sagen wir es andersrum. Ich glaube, ich fange an zu streiken, wenn es nicht anders läuft. Irgendwann ab irgendeinem Punkt kann man es halt auch politisch gar nicht mehr verbieten. Weil wenn die Impfung nicht hilft, was hilft danach? Dann können wir auch einfach für immer online weiter studieren.
Luzi Kepler vertritt Studierende im ASTA der PH Ludwigsburg. Sie hat mir stellvertretend für viele geschildert, dass Online-Formate durchaus auch Vorteile haben, wenn sie richtig dosiert werden.
In der Zeit wurde gerade an digitalen Methoden sehr viel weiterentwickelt von den Hochschulen, sehr viel genutzt. Und das ist auch unser Anliegen, dass das weiterhin genutzt wird, um die Präsenzlehre nicht zu ersetzen, aber um sie zu verbessern. Zum Beispiel könnte für die Wissensvermittlung digitale Methoden verwendet werden, sodass dann wirklich im Präsenz, wenn man sich trifft, der Austausch im Vordergrund steht. Wir werden ja auch dazu ausgebildet, reflektiert, über die Sachen nachzudenken, die wir lernen. Und das geht verloren, wenn man sich nicht austauscht. Diese Online-Möglichkeiten bieten auch Studierenden sehr viel Flexibilität an. Wenn jetzt jemand stark eingebunden ist durch die Familie oder durch seinen Job, dann können da Lernangebote, die auch online sind, hilfreich sein.
Dennoch hätten sich Studierendenvertreter wie Luzi Kepler mehr Unterstützung gewünscht.
Als Studenten hatten wir oft das Gefühl, dass wir vergessen werden von der Politik, dass wir gar keine Rolle spielen im politischen Diskurs. Manche Sachen, wie zum Beispiel finanzielle Hilfen für Studenten, kamen viel zu spät. Es hat sich sehr lang gezogen, bis da überhaupt was gemacht wurde. Viele Studenten kellnern. arbeiten in solchen Bereichen. Und das waren einfach die Jobs, die als erstes weggebrochen sind. Die, die wirklich auf das Geld aus dem Nebenjob angewiesen sind, die hatten dann ein paar Monate lang nichts.
So hat die Corona-Zeit auch sehr deutlich gemacht, wie schwierig es für viele ist, ein Studium überhaupt zu finanzieren. Wie viele jeden Monat knallhart rechnen und knapsen müssen. Und das womöglich noch ein paar Semester mehr, falls sich das Studium jetzt verlängert. Welche Hilfen gibt es? Und wie gut helfen sie? Unser Reporter Ingemar Körner hat sich in Stuttgart und Tübingen umgehört.
Ich habe dann zwischendrin Geld gekriegt und das hat gerade so gereicht, um die Schulden bei meiner Mutter zurückzubezahlen. Und jetzt bin ich quasi schon wieder ohne Geld da.
Jan Kadels Eltern können ihm sein Studium nicht voll finanzieren. Etwas Geld leihen ist drin, mehr aber nicht. Durch die Pandemie hatten sie selbst weniger Einkommen. Der Rhetorikstudent ist auf das BAföG angewiesen und das muss er regelmäßig neu nachweisen, jedes Mal eine Zitterpartie.
Das Problem ist einfach Planungssicherheit und Unregelmäßigkeit, die jedes Jahr oder jetzt unter Corona jedes halbe Jahr einfach mein Leben bestimmen. Das ist hart.
Wann wird der Antrag bestätigt? Wann kommt das Geld auf das Konto? Ronald Friedrich berät Studierende der Uni Stuttgart, die finanziell in die Klemme geraten. Während der Pandemie ging das besonders vielen so, etwa wenn Studierende ihre Nebenjobs, zum Beispiel in Cafés und Kneipen, verloren haben.
Studierende standen ja vor dem Trümmerhaufen ihrer Existenz. Gerade in der Phase des ersten Lockdowns, auf einmal stand das Telefon nicht mehr still und wir hatten verzweifelte Anrufe von Studierenden, die gesagt haben, ich finanziere mein Studium ausschließlich durch meinen Job. Und meine Arbeitgeber haben mich angerufen und gesagt, du, sorry, wir können dir keine Arbeitseinsätze anbieten.
Dann hat Ronald Friedrich Studierenden geholfen, Corona-Nothilfen oder Studienkredite zu beantragen. Allerdings, die Kriterien für die Nothilfen waren streng und das Angebot ist Ende September ausgelaufen. Auch BAföG zu erhalten ist schwierig. Die staatliche Förderung steht schon lange in der Kritik. Nur noch 11% der Studierenden haben zuletzt davon profitiert. Während der Pandemie ist der Ruf nach Reformen lauter geworden. Zumindest eine Hürde ist vorübergehend weggefallen. Die Regelstudienzeit und damit die Zeit, in der BAföG gezahlt wird, wurde verlängert um 2 sogenannte Corona-Semester. Doch auch darum musste er kämpfen, erzählt Jan Kadel.
Wir haben dann die Gesetzestexte Baden-Württemberg auch wirklich nachgeschlagen. Dann war eben der Vorteil, dass ich sagen konnte, in Drucksache so und so vielten steht drin, Paragraph XY, es gibt eine Verlängerung pro Semester. Und dann war kurz Stille am Telefon und dann hieß es, dann müssen wir uns nochmal damit auseinandersetzen. Gut, dass wir das von Ihnen erfahren. Dann werden wir da nochmal nachfragen. Also die wussten das auch gar nicht. Es ist das oder verhungern, wortwörtlich, ja.
Ohne seinen Job als Hilfswissenschaftler an der Uni käme Jan Kadel kaum über die Runden. Dadurch konnte er sich auch während der Pandemie etwas dazu verdienen, denn Essen, Bücher, Kleidung und vor allem die Miete sind teuer.
Im Moment bekomme ich um die 400 Euro BAföG. Ich bezahle rund 450 Euro im Monat für Miete und das ging auch nicht viel billiger.
Mietpreise für Studierende sind besonders im Süden Deutschlands hoch, weiß Dominik Machau. Er ist Finanzberater beim Finanzdienstleister MLP. Das Unternehmen bringt jährlich den Studentenwohnreport heraus. Darin untersucht MLP die Mietpreise für Studierende in 30 deutschen Unistädten, auch in Mainz. Dort ist man mit der durchschnittlichen BAföG-Förderung von 574 Euro knapp bei Kasse.
Da haben wir das WG-Zimmer mit 20 Quadratmetern bei 335. Und wenn wir dann nach Stuttgart schauen, da liegen wir dann bei 440 Euro für das Muster-WG-Zimmer und bei 750 Euro für die 30 Quadratmeter Wohnung. Das heißt, allein mit dem BAföG ist es für Studierende eigentlich nicht zu finanzieren.
Teilweise wird es also selbst mit dem BAföG-Höchstsatz von 861 Euro knapp. Und die hohen Mietpreise für Studierende sind während der Pandemie deutschlandweit auch noch um durchschnittlich 1,8% gestiegen, obwohl viele Studierende nicht ausgezogen, sondern daheim wohnen geblieben sind. Deswegen rechnet Dominik Machau auch damit, dass die Mietpreise für Studierende weiter steigen werden.
Wir gehen schon davon aus, dass es signifikante Nachholeffekte geben wird. Das heißt, dass zum einen natürlich die Zahl der Studienanfänger wieder ansteigen wird und damit natürlich auch der Zuzug von jungen Menschen in die Städte.
Es bleibt also schwierig, besonders für die, deren Eltern nichts zuschießen können, auch wenn viele Studierende inzwischen wieder Jobs gefunden haben. Die soziale Ungleichheit im deutschen Bildungssystem könnte laut Expertinnen und Experten zunehmen, denn wer in der Corona-Zeit einen Kredit aufgenommen hat, muss den auch erst einmal wieder abbezahlen. Jan Kadel wird auch mit Schulden ins Berufsleben starten. Von seinem BAföG muss er 10.000 Euro zurückzahlen. Trotz aller Probleme ist er sehr froh über die Förderung.
Ohne BAföG hätte ich nicht hierher ziehen können, um zu studieren, was ich studieren möchte.
Sie hören SWR2 Geldmarktmeinung. Was macht Corona mit den Unis, fragen wir heute, und mit den Studierenden. Und jetzt wollen wir in dieser Sendung nach vorne schauen, in die Zukunft. Was erwartet die heutigen Studis nach dem Abschluss? Denn klar ist, je weiter sich die Wirtschaft von der Corona-Krise erholt, desto dringlicher wird auch die Suche nach Fachkräften. Was es aus Sicht der Arbeitgeber braucht, damit Angebot und Nachfrage da zusammenkommen, hat mir Moritz Mergen von der Landesvereinigung der Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz erzählt. Herr Mergen, was müssen die künftigen Fachkräfte von den Unis denn können?
Die Unternehmen haben natürlich steigende Anforderungen an die Studierenden. Ganz wichtig in Zukunft, weil man global arbeitet, gerade in Rheinland-Pfalz, aber auch in Baden-Württemberg, viele Unternehmen, die global agieren. Und dementsprechend geht es natürlich darum, dass neben der Fachlichkeit jetzt auch dazu kommt, dass man breites Wissen im Themenbereich der Digitalisierung, aber auch bei der Anwendung von verschiedenen Softwaren hat.
Also das ist etwas, was den Absolventen auch helfen wird bei der Suche nach einem Job?
Das, was wir derzeit in der Pandemie erleben, eben, dass man mit verschiedenen Tools jetzt auch arbeitet, um sich zusammen zu Vorlesungen zu finden, um zusammen Hausarbeiten vielleicht, Forschungsprojekte anzustoßen. Das sehen wir tatsächlich als einen positiven Schub, der aus unserer Sicht nicht gekommen wäre ohne die Pandemie, so schrecklich sie auch ist. Aber wir sehen da tatsächlich eine große Chance drin, ja.
Für wie wichtig halten Sie denn, dass neben Online-Formaten auch wieder Präsenz möglich ist, wie sich das Lehrende und Studierende in der Sendung hier schon gewünscht haben?
Wir sehen, dass die Unternehmen immer mehr diverse Teams einstellen. Beispiel wäre zum Beispiel der Maschinenbau, wo nicht nur Ingenieure mehr eingestellt werden, sondern auch jetzt Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler dazukommen, die eben die Auswirkungen von Technik auch mitbedenken. Und dieser Austausch hat während der Pandemie natürlich sehr gelitten, weil es ist die große Forderung der Unternehmen schon immer, dass sich eben diese unterschiedlichen Disziplinen auch im Studienalltag schon begegnen und auch die Denkweise des anderen übernehmen. Und wenn man sich persönlich nicht trifft in den Unis, dann ist das ein echtes Problem. Einfach, dass man sich bewusstseinserweitert auf dem Campus trifft, das, was viele Studierende so sehr an ihrer Studienzeit gemocht haben.
Haben Sie andererseits auch Sorge, dass das nur eine vorübergehende Entwicklung ist und man wieder in eine Art alten Trott zurückfallen könnte an den Unis?
Wir glauben fest daran, dass die Hochschulen und auch die Lehrenden vor allen Dingen verstanden haben, dass es so wie vor der Pandemie nicht weitergehen kann, dass es interdisziplinär sein muss, dass man mehr digitale Tools reinbringt, aber auch, dass man den Menschen wieder mehr praktischen Bezug zu ihrem Studium geben muss. Das kann in Forschungsexperimenten sein, das kann aber auch sein, dass man eben mehr anwendungsnah lehrt. Das heißt, dass man Menschen in die Uni reinholt, die eben aus dem Beruf kommen und nochmal mehr zeigen, hey, das, was ihr hier macht, das ist gut für folgendes Endergebnis. Das hat ja schon vor der Pandemie gelitten und das muss jetzt dringend noch nachgebessert werden. Und wenn wir das vermischen mit den digitalen Erkenntnissen, die wir jetzt gewonnen haben, dann kann daraus was ganz, ganz Neues entstehen und auch was sehr Gutes, vor allen Dingen für die Wirtschaft.
Jetzt schauen wir auf 3 Corona-Semester zurück. Auch im anlaufenden Semester wird viel noch auf Distanz stattfinden. Ist das eine Lücke, die aufzuholen ist?
Die Lücke, die jetzt entstanden ist durch die Corona-Krise, die Lücke durch fehlende Praktika, die Lücke durch fehlenden Austausch unter den Studierenden während dem Studium, die ist ganz schwer aufzuholen. Und da beschäftigen wir uns schon sehr mit. Das muss im Grunde oder kann im Grunde nur dadurch passieren, dass jetzt sofort wieder der Praktika-Turbo eingelegt wird, dass wieder die Tore, die Werkstore aufgemacht werden und wir den jungen Menschen eine Möglichkeit geben, das aufzuholen, was sie bisher nicht machen konnten, ihre Praktika zu machen und auch Menschen zu treffen, die in dem Beruf arbeiten, in dem sie es später sich vorstellen, auch arbeiten zu können. Und um auch für sich selbst rauszufinden, ist das überhaupt was für mich oder habe ich jetzt die Chance zum Nachsteuern? Die Unternehmen stehen bereit, die sind sofort da, damit diese jungen Menschen auch die Chance bekommen, mal zu sehen, was sie eigentlich erwartet, wenn das Studium fertig ist.
Die Corona-Pandemie hat auch den internationalen Austausch schwieriger gemacht. Wie wichtig sind denn Studierende aus dem Ausland?
Wir brauchen ganz dringend Fachkräfte aus dem Ausland. Und hier ist die Politik dringend dazu angehalten, wieder alle möglichen Bewerbungsprogramme rauszuhauen. Zeigen wir mal, was der Wirtschaftsstandort zu bieten hat. Nicht nur zum Studieren, sondern auch, um danach hier zu bleiben. Das wird ganz, ganz wichtig sein, dass das wieder anläuft, weil ohne Fachkräfte aus dem Ausland ist der Fachkräftebedarf in Deutschland nicht zu decken.
Sagt Moritz Mergen von der Landesvereinigung der Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz. Wie viele junge Menschen aus anderen Ländern konnten wegen Corona kein Studium in Deutschland anfangen? Und wie lässt sich diese Lücke füllen? Wie kann die Digitalisierung helfen, für sie attraktiver zu werden? Diesen Fragen ist Anja Braun aus unserer Wissenschaftsredaktion für uns nachgegangen.
Mit dem Abflauen der Corona-Pandemie können auch Studierende aus dem Ausland wieder leichter einreisen. Ariana aus Italien fängt gerade an der Universität Freiburg an.
Ja, ich bin so froh, weil wegen Corona sollten wir immer zu Hause bleiben. Und jetzt, dass ich so viele Jugendliche sehen kann, ja, es ist so gut hier.
Und während sich die Studierenden freuen, zumindest wieder teilweise in Präsenz an die Hochschulen zu können, macht sich Wirtschaftsforscher Axel Plünecke Sorgen, wie man die Delle, die die Pandemie verursacht hat, ausgleichen kann.
Wir haben steigende Lücken bei Informatikern, bei Ingenieuren. Und insgesamt sind die Studienanfängerzahlen leider in diesen Fächern rückläufig. Und ein hoher Anteil der Anfänger kommt aus dem Ausland zum Studium. Und durch die Corona-Pandemie ist dort der Anteil der Ausländer, die nach Deutschland kommen, um hier zu studieren, um knapp 30% gesunken. Und das wirkt sich einfach langfristig dann in sinkenden Absolventenzahlen aus und verschärft die Engpässe am Arbeitsmarkt.
Das hört sich schlimmer an, als es ist, meint der Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes DAAD, Teubrato Mukaji. Denn die Gesamtzahl der international Studierenden in Deutschland ist nicht eingebrochen, sondern hat im Corona-Jahr 2020 sogar leicht zugelegt, von insgesamt 320.000 auf 325.000.
Denn die internationalen Studierenden haben sich zu Beginn der Pandemie häufig eben entschieden, in Deutschland zu bleiben, ihren Aufenthalt zu verlängern. Das hat sicherlich mit unseren Rahmenbedingungen auch im Land zu tun, mit einem stabilen Gesundheitssystem. Das wissen wir auch aus vielen Befragungen. Es gab ja auch am Anfang Hilfestellungen für internationale Studierende, auch wirtschaftliche Hilfestellungen. Also all das hat sicherlich dazu beigetragen.
Eingebrochen ist jedoch die Zahl der Studienanfänger aus dem Ausland. Hier waren es im letzten Jahr ganze 20% weniger als im Vorjahr. Mukaji führt das vor allem auf die Reisebeschränkungen durch die Pandemie zurück. Durch die digitalen Angebote der Hochschulen sei es aber gelungen, etwa ein Viertel aller internationalen Studienanfänger aus ihren jeweiligen Herkunftsländern für den Studieneinstieg zuzuschalten. Ingenieursstudentin Marie aus dem Iran hat so begonnen. Nun konnte sie einreisen und ihr Studium an der Uni Freiburg fortsetzen.
Still gonna be online this semester too. Like there is actually a limit for the number of students who can participate in the courses. But it's still better than the online platform.
DAAD-Präsident Mukaji geht davon aus, dass sich die Mobilität der Studierenden nach Corona auf Dauer verändern wird. Der Digitalisierungsschub habe da ganz neue Möglichkeiten aufgezeigt.
Also wird es einen neuen Mix an physischen Austauschformen, die werden auch weiterhin im Zentrum stehen, wenn es um interkulturelle Erstbegegnung zum Beispiel geht, aber eben auch aus digitalen Formaten, auch aus Hybridformaten geben. Und da sind wir, glaube ich, erst am Anfang einer Entwicklung. Aber wir haben natürlich mit dem Turbo der Corona-Pandemie eine ganze Reihe von Erfahrungen gesammelt, die wir sicherlich hier einspeisen können.
Darauf setzt auch Volker Meier-Guckel, der stellvertretende Generalsekretär des Stifterverbands für die deutsche Wirtschaft. Er fordert, die Hochschulen sollten nun vielfältig neue Formen des Austausches ermöglichen.
Denken Sie daran, dass viele zögern, ins Ausland zu gehen, weil sie denken, oh, jetzt muss ich aber ein wichtiges Seminar eigentlich im nächsten Jahr belegen, ja, hier, oder ein richtiges Praktikum. Das kann man auch digitalisieren. Hier eine Hürde nochmal beiseite räumen. Also wenn man das klug macht, die Möglichkeiten des Digitalen verschränken mit Mobilität im klassischen Sinne, dann kommen wir, glaube ich, eigentlich auf mehr Zahlen als vor der Pandemie.
Denn es ist klar, Deutschland will den Spitzenplatz im Herz der internationalen Studierenden halten.
Wir sind inzwischen das viertattraktivste Land weltweit, unmittelbar nach den drei englischsprachigen Ländern USA, Großbritannien, Australien. Das heißt, wir sind hochattraktiv und dazu gehört auch, dass wir Brücken schaffen in den deutschen Arbeitsmarkt. Stärker noch vielleicht als bisher.
Darauf setzt auch Bildungsökonom Plünecke vom Institut der deutschen Wirtschaft. Jetzt müssten sich die Unternehmen noch mehr anstrengen, da viele Praktika für Studierende wegen Corona flachgefallen waren.
Und von daher sehen Unternehmen schon, dass gerade jetzt auch in den nächsten Monaten dann die Programme deutlich ausgebaut werden müssen.
Die Unternehmen stehen bereit für den Praktikumsturbo. Das hat Moritz Mergen vom Arbeitgeberverband in Rheinland-Pfalz gesagt und für mehr Zusammenarbeit mit den Hochschulen plädiert. Ein Gedanke, der auch Dorothea Wagner gefällt. Sie ist Informatikprofessorin am Karlsruher Institut für Technologie, KIT, und Vorsitzende des Wissenschaftsrats.
Das finde ich ist eine gute Idee, für den Praktikumsanteil sozusagen eine gemeinsame Aktivität zu starten. Das finde ich eine tolle Idee eben auch für die Studierenden, um also wirklich Chancen zu bieten, ja. Klingt gut.
Frau Professor Wagner, Im Wissenschaftsrat beraten Sie Bund und Länder zur Zukunft des Hochschulsystems, zur Finanzierung. Welche Lehren müssen denn aus den Corona-Semestern gezogen werden?
Ja, ich denke, dass nicht nur die Politik sollte Lehren ziehen, sondern wir alle, auch diejenigen, die an den Hochschulen tätig sind. Wir haben von einem Tag auf den anderen die Lehre 100% in den digitalen Raum verlegt, was man technisch benötigt. Ich denke, da hat die Politik relativ schnell reagiert, aber auch da ist jetzt wahrscheinlich nur das beschafft worden, ausgebaut, was man dringend braucht, um eben diese Verlagerung in den digitalen Raum zu ermöglichen. Wenn man an die langfristigen Möglichkeiten der Digitalisierung in der Lehre denkt, dann wird man erstens sicher auch sowohl beim Hochschulbau als auch bei der technischen Ausstattung einiges brauchen. Das kostet. Aber eben auch die Lehrenden sollen Schlüsse ziehen. Und ich bin auch optimistisch, dass dies geschieht. Ich weiß von Kolleginnen und Kollegen, die wirklich sich enorm viel Zeit genommen haben, enorm viel Mühe gegeben haben und die heute sagen, ich werde nicht mehr zu dem zurückgehen, wie ich vor anderthalb Jahren meine Lehre bestritten habe.
Wie kann man sich das denn konkret vorstellen, was die Hochschulen brauchen?
Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ebenen, auf denen man sozusagen weiterarbeiten kann. Was die technische Ausstattung angeht, ist es, denke ich, jetzt klar, dass solche hybriden Formate notwendig sind. Daraus wird man den Schluss ziehen, dass in der Hochschule des 21. Jahrhunderts die technischen Möglichkeiten an den wichtigen Hörsälen natürlich da sein müssen, um also nicht nur Vorlesungen aufzuzeichnen, sondern auch Interaktion einerseits mit Studierenden, die im Hörsaal sitzen und anderen, die zugeschaltet sind. Und ich glaube, das hat schon Konsequenzen auf Hochschulbau und technische Ausstattung und Betreuung der technischen Ausstattung. Aber eben auch die didaktischen Konzepte, die wir benutzen, so weiterzuentwickeln, dass die digitalen Möglichkeiten gewinnbringend einbezogen werden. Dann sollten wir aber auch versuchen, die bestmöglichen Lehren daraus zu ziehen für die Zukunft. Ich habe schon früh mit Ministerien gesprochen und angeregt, dass man frühzeitig auch Studien auflegt, dass man das Potenzial der Erfahrungen auch ausschöpft.
Viele Studierende und Lehrende berichten allerdings auch von dem Gefühl, vernachlässigt worden zu sein von der Politik und der Gesellschaft.
Ich finde es tatsächlich auch schade und traurig, wie wenig in der Öffentlichkeit thematisiert wurde, unter welchen Umständen die Studierenden jetzt 3 Semester lang studiert haben. Was auch damit zu tun hat, dass die Hochschulen sehr schnell, sehr gut reagiert haben, inklusive der Studierenden, die sich auf die neue Situation eingestellt haben und das Beste versucht haben, draus zu machen. Aber das sollte auch stärker thematisiert und auch honoriert werden. Ja, da ist noch einiges auch nachzuholen.
Wir haben jetzt viel über neue digitale Möglichkeiten gesprochen in der Sendung. Wie viel Zündstoff, wie viel Energie für einen Modernisierungsschub für unsere Hochschulen steckt denn in dieser Krise?
Das Thema Digitalisierung in Studium und Lehre war ja auch vorher schon da. Aber es war nicht so in der Breite da. Ja, dass es sozusagen in der Breite in allen Studiengängen alle Arten von Lehren betroffen hat und alle Lehrenden betroffen hat. Und meine große Hoffnung ist, dass zumindest ein großer Prozentsatz der Lehrenden nicht einfach diese Erfahrung ad acta legen, sondern nutzen, um ihre eigene Lehre weiterzuentwickeln. Und das ist eine Chance. Und so wie ich die meisten Lehrenden, Kolleginnen und Kollegen kenne, brennen die auch für die Lehre und wollen auch ihre Lehre so gut wie möglich gestalten. Also das ist, glaube ich, eine Riesenchance, ja, dass man in der Breite die Möglichkeiten schneller nutzt.
Also wird unser Hochschulsystem gestärkt daraus hervorgehen?
Das glaube ich, ja. Das glaube ich wirklich.
Sagt Dorothea Wagner, Vorsitzende des Wissenschaftsrats. Was macht Corona mit den Unis und mit den Studierenden? Unser Thema heute in SWR 2, Geldmarkt Meinung. Ich nehme mit, es war eine schwierige, für viele sehr schwierige Zeit, finanziell, seelisch und fachlich. Aber sie hat auch Gutes angestoßen, Studierendenvertreterin Luzi Kepler.
Ich würde mir wünschen, dass wir nicht wieder genau zu dem zurückkehren, wie es vor Corona war, aber dass trotzdem die Hochschulen lebendig bleiben, dass wir digitale Methoden einsetzen, wenn sie hilfreich sind, aber dass wir trotzdem einen Austausch haben in den Hochschulen, damit die Hochschulen wieder ein lebendiger Ort sind.
Auf diesen Weg haben sich die Hochschulen dieses Wintersemester gemacht. Und auf die jetzigen Studierenden wartet ein Arbeitsmarkt, der dringend Fachkräfte sucht. Mit Biss, digitalen Kenntnissen und kritischem Geist. Ich bin Katharina Fortenbacher-Jahn. Schön, dass Sie zugehört haben. Hier bei SWR2 Geldmarkt Meinung.